Mieses Karma, Wiedergeburt gefällig. Das ist ein Buchtitel. Meine Mutter lag im Krankenhaus. Wir haben sie besucht. In Rothenburg war das. Und deine Bettnachbarin im selben Krankenzimmer hat dieses Buch gelesen. Und sobald ich sowas sehe, kriege ich solche Stielaugen. Was liest die denn da für ein Buch? Wiedergeburt gefällig. Das ist ja spannend. Das muss ich mal wissen, was das ist. Oder was sich hinter diesem Buchtitel verbirgt. Und dann habe ich mir in der Pferdener Stadtbibliothek dieses Buch ausgeliehen, nach dem Besuch bei dir. Dann habe ich das also gelesen oder Teile davon. Und da geht es also um, das ist von David Safier. Ich weiß nicht, ob der Autor bekannt ist dem einen oder anderen. Ja. Da geht es darum, dass also eine TV-Moderatorin von den Trümmern eines russischen Fernsehsatelliten erschlagen wird. Deswegen da oben der Satellit. Das Ding stürzt ab, fällt runter und die arme TV-Moderatorin wird von dem Ding erschlagen. Und dann wacht sie wieder auf als Ameise. Ja? Mieses Karma. Ne, normalerweise würde man, wenn man gutes Karma gehabt hätte, als Prinzessin auf der Erbse aufgewacht sein, aber sie wacht eben als Ameise wieder auf und deswegen mieses Karma, so heißt dieses Buch. Und das Ganze ist natürlich witzig gemeint, ist lustig gedacht, aber dahinter steckt ja eine Lebensphilosophie und eine Lebenseinstellung. Und das Interessante ist, wenn man mit Leuten so mal ins Gespräch kommt, auch auf der Straße oder so, und die mal so ein bisschen fragt, was denkst du denn, was glaubst du denn, wie ist denn das so mit dem Leben und was kommt denn danach und so weiter. Bombs! Da kommt nämlich genau das wieder mit dem Karma und der Wiedergeburt. Ganz viele Leute glauben das und sagen, jawohl, vielleicht werde ich ja mal als Katze wiedergeboren. Und ja, oder als Waschbär oder als irgendwas anderes. Und da hört man die erstaunlichsten Geschichten. Das heißt, das ist gar nicht so weit weg. Das ist nicht nur irgendeine Geschichte in einem lustigen Buch, sondern das glauben die Menschen, man wird wiedergeboren. Und Hermann Hesse hat das als Schriftsteller in einem bekannten Gedicht auch so gesagt. Und zwar heißt das Stufen. Und da lese ich mal eine Strophe draus vor. Da sagt Hermann Hesse, also der ist nicht mit uns verwandt, wir heißen ja auch Hesse, aber das hat mit uns nichts zu tun. Er ist ja der Schriftsteller und Dichter aus Calw in Süddeutschland. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan, denn Herz, nimm Abschied und gesunde. Also die Todesstunde sendet uns neuen Räumen entgegen. Also er ging davon aus, und das hatte er sozusagen aus Indien auch mitgebracht, so das hinduistische und buddhistische Denken, dass man eben in so einem Rad der Wiedergeburt lebt. Also man lebt dieses Leben und dann kommt man in ein neues Leben, wenn man gestorben ist, und entdeckt neue Räume, in denen man immer wieder die Gelegenheit hat, sich zu reinigen, sauber zu werden und dadurch ein besseres Karma zu haben, neu wieder zu reinkarnieren, also Fleisch zu werden als ein anderes Geschöpf, um irgendwann einmal so die Stufen durch dieses Rad der Wiedergeburt, durch verschiedene Leben, ob es Hunderte sind oder Tausende sind, das weiß man nicht, bis man irgendwann einmal erlöst ist. Und das heißt, dass man aufgeht im Nichts. Oder was immer man dann als, je nachdem, ob man im Hinduismus oder im Buddhismus denkt, auf jeden Fall, dass man dann im Nirvana oder im Nichts aufgeht und dann dieses Rad der Wiedergeburt verlassen darf. Das ist das Ziel. Wiedergeburt ist da ein wichtiger Bestandteil des Denkens. Und das Erstaunliche ist, dass wir als Christen sagen können, jawohl, wir kennen das. Wir wissen das. Ja, es gibt eine Wiedergeburt. Und Jesus hat genau das gelehrt. Und das wollen wir uns mal anschauen, was damit gemeint ist, was Jesus da gelehrt hat über die Wiedergeburt und warum sie nötig ist. Das ist also der erste Punkt, warum eine Wiedergeburt nötig ist, weil wir einen heiligen Gott haben. Gott ist absolut heilig. Er ist im Himmel und die Engel dienen ihm und sie rufen ununterbrochen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Zebaoth. Er ist eine heilige Majestät. Und wenn wir in seine Gegenwart kommen würden, würden wir gar nicht bestehen können. Warum nicht? Weil wir Sünder sind. Weil wir im Herzen nicht gut sind, nicht heilig sind. Also hier in diesem Bild, hier ist der heilige Gott, hier ist das ewige Leben. Ich gehe mal ein bisschen aus dem... hier ist der heilige Gott, hier ist der sündige Mensch, der durch seine eigene Sünde seit Adam und Eva von Gott getrennt ist, durch einen tiefen Sund, eine tiefe Sünde, ein Graben, der uns trennt. Hier sind die jeweiligen Bibelstellen, müsste man alle nachlesen. Also Gott und Mensch sind seit dem Sündenfall, seit Adam und Eva, sind alle Menschen von Gott getrennt durch ihr eigenes böses Tun. Am Anfang Adam und Eva und seither alle Menschen. Wir alle sind böse in unserem Herzen und deswegen von Gott getrennt. Und deswegen dieser natürliche Zustand, wenn wir in diese Welt kommen, wir sehen Gott nicht. Es ist kein Gott da. Keiner von uns hat ihn je gesehen, weil er verborgen ist, weil wir Sünder sind, weil der heilige Gott nicht mit sündigen Menschen gleichzeitig auf der Erde leben kann. Es geht nicht, weil wir Sünder sind. Und deswegen haben wir auch keine Antenne für ihn. Wir haben keine Möglichkeiten, mit ihm wirklich Kontakt aufzunehmen, erstmal von uns aus. Das funktioniert nicht, weil wir Sünder sind. Wir sind getrennt. Wir sind richtig getrennt. Ja? Also wir haben auf der einen Seite den heiligen Gott, wir haben den sündigen Menschen, wir haben die Sünde, die uns von Gott trennt. Und deshalb, weil das unser Naturzustand ist, weil wir so ticken, ist eine Wiedergeburt nötig. Du musst nicht nur einmal leiblich geboren sein, sondern einmal zusätzlich geboren werden, damit du überhaupt mit Gott in Verbindung treten kannst. Römer 7, Vers 18, da sagt der Apostel Paulus: Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Also Fleisch heißt einfach unser altes, natürliches, von Gott getrenntes Wesen. Ja? Also so, wie wir innerlich sind. Und das ist ja ganz schön heftig, diese Aussage. Ne? Ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Jetzt überlegen wir mal, ist das wirklich so? Wir sagen doch, ach, der Mensch ist doch eigentlich von Herzen aus gut. Ja, so sagt man das so landläufig. Also im tiefsten Inneren meint er es doch nur gut. Und eigentlich bin ich doch gut. So sagt man das so landläufig. Sind wir gut? Nein, wir sind es nicht. Die Bibel nimmt uns hier ganz schonungslos sozusagen in die Diagnose und sagt, weil Gott der größte Arzt ist, der guckt dich an und sagt, nee, du bist eben nicht gut. Dein Herz ist von Natur aus böse. Du bist von Grund auf böse. Und das ist etwas, das passt uns erstmal gar nicht, ja, weil wir uns selber so als irgendwie doch noch ganz gut sehen. So, ja, manchmal mache ich was Schlechtes, aber ganz so schlecht bin ich ja nicht. Ich bringe ja niemanden um. Ich bin ja nicht Putin und überfalle andere Länder. Und eigentlich bin ich noch ganz in Ordnung. Gott sagt, nee, du bist eben nicht in Ordnung. Du bist in der Tiefe deines Wesens böse. Und wenn du mal ganz ehrlich bist und so ganz schonungslos mit dir sozusagen ins Gericht gehst, dann weißt du genau, ja, was da alles so aus meinem Herzen so rauskriecht, ja, so an Gedanken, auch anderen gegenüber und so, ja. Wenn man mal ganz ehrlich so in sich hineinhört, ist nicht gut, was da rauskommt. Und wenn man mal so in sein Leben reinguckt, was da alles schon so gewesen ist, ist nicht gut. Und das sagt Paulus hier, in meinem Fleisch ist nichts Gutes. Und er sagt sogar, wenn ich versuche, Gutes zu tun, tue ich dennoch das Böse. Ich will eigentlich Gutes tun und dann tue ich doch das Böse. Nee, ist das schwierig mit uns. Und deswegen sagt Gott, gibt es keine Verbindung. Wir sind getrennt und kommen nicht zusammen. Wir haben ein Kompatibilitätsproblem. Wir sind nicht kompatibel und weil wir nicht kompatibel sind, gibt es die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Also, wenn der Hans Jasper hier so einen uralten Trecker auf dem Hof hat, du hast doch irgend so einen ganz alten Trecker, ne? So einen Hanomag oder was hast du?
Lauter
Alt. Lauter Alt. Was ist denn euer ältester Trecker?
Das ist ein Unimog.
Der älteste ist ein Unimog. Okay. Wenn du da jetzt so eine hochmoderne Spritze dranhängen willst, alles mit digitaler Technik und so weiter, funktioniert das?
Nein,
das funktioniert nicht. Du brauchst schon einen modernen Trecker mit Computertechnik und GPS und all dem. Genau. Also die beiden sind nicht kompatibel. Du kannst den alten Unimog nicht vor so ein hochmodernes Anbaugerät dranhängen. Das funktioniert nicht. Die kriegst du nicht zusammen. Da brauchst du einen neuen Fendt oder irgendwas, ne, was Schickes, Neues, mit allem drum und dran, den richtigen Anschlüssen und so weiter, damit du das da dran kriegst. Und das ist ein Kompatibilitätsproblem. Die beiden sind nicht kompatibel. Das kennen wir auch aus der Computerwelt. Und so ist es mit uns Menschen auch. Gott ist der heilige Gott und der Mensch ist nicht kompatibel. Es funktioniert nicht. Du siehst ihn nicht. Du bist nicht gut. Er kann nicht dich akzeptieren in seiner Gegenwart, weil du ein Sünder bist. Wir haben ein Kompatibilitätsproblem. Und der alte Mensch, so wie er ist, so wie wir sind, der kann nicht einfach nur so ein bisschen Schraub, 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 Kosmetik repariert werden, so wie mit dem alten Traktor. Da nützt es nichts, dass du den auf Hochglanz polierst. Es funktioniert trotzdem nicht. Ja, da muss etwas ganz Neues geschehen, damit die beiden zusammengebracht werden können. Und das sagt Jesus, kann geschehen. Das kann geschehen. Und das, sagt Jesus, ist eben eine Wiedergeburt, wo etwas ganz neu wird. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hier benutzt Jesus einen Ausdruck, der sagt, ein Mensch muss von Neuem geboren werden. Er muss wiedergeboren werden. Oder das griechische Wort, was da im Urtext der Bibel steht, kann auch bedeuten, von oben her geboren werden. Also, er sagt das hier ganz klar. Der Mensch an sich, so wie er ist, kann nicht in das Reich Gottes hineinsehen. Er kann das Reich Gottes nicht sehen. Du kannst dir die Bilder da angucken, die da eben waren, mit all den herrlichen Schöpfungswerken und du sagst, ist alles durch Zufall geworden. Habe ich früher gedacht. Ich habe früher evolutionistisch gedacht. Du denkst, ja, das ist halt Zufall, habe ich ja so im Biounterricht gelernt. Das ist alles durch Zufall entstanden. Und dann denkst du das. Und das funktioniert, ja. Und man kann so durchs Leben gehen, ohne Gott. Geht! Du siehst das nicht. So kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du siehst es nicht. Du läufst durch dieses Leben und siehst das Reich Gottes nicht. Du siehst nicht, dass er da ist. Du siehst nicht, dass es einen Schöpfer gibt. Du siehst nicht, dass es ein Kreuz gibt, an dem der Erlöser gelitten hat und gestorben ist für dich. Du siehst das alles nicht. Du denkst, das ist ein altes Buch. Uraltes Buch. Verstaubt im Bücherregal. Stimmt's? Ist mir so gegangen. Jahrelang hat es im Bücherregal gestanden. Ich habe gedacht, das hat mir nichts zu sagen, dieses Buch. Weil du es nicht siehst. Und Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Erst musst du neu geboren werden. Dann kannst du auf einmal sehen. Und noch mit anderen Worten. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Also kleiner Unterschied. Eben war das Sehen, dass man es überhaupt mal sehen kann. Und hier heißt es jetzt, da reinkommen, dass ich sozusagen in das Reich Gottes hineinkomme. Das kann ich auch nur, wenn ich durch Wasser und Geist von Neuem geboren werde. Wasser, das bezieht sich auf die Taufe. Der Geist bedeutet, dass Gottes Geist in mein Leben hineinkommt. Also, dass eine Kraft von Gott, nämlich der Geist Gottes, das ist ein Teil der Person Gottes. Wir sagen ja, Gott ist ein dreieiniger Gott. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und Gott sendet seinen Geist zu dir, damit du von Neuem geboren wirst. Ja, das ist sozusagen das Geheimnis, dass Gott seinen Geist in dich hineintut. Und sobald du diesen Geist empfängst, dann kannst du auf einmal das Reich Gottes sehen. Dann kannst du auf einmal in das Reich Gottes kommen. Dann bist du auf einmal kompatibel gemacht. Dann passen die Anschlüsse. Dann kannst du die beiden zusammenbringen. Dann passen Gott und Mensch, dann passt du mit Gott zusammen. Dann ist Kompatibilität hergestellt. Aber es braucht eine Wiedergeburt. Ohne das geht es nicht. Du brauchst den Geist Gottes, der von Gott zu dir kommt. Johannes 3, Vers 7. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist ganz interessant mit der Wiedergeburt, ja. Wenn man so Land auf, Land ab fragt, Wiedergeburt verbindet fast niemand mit dem christlichen Glauben. Die Leute denken immer, ja, Wiedergeburt, ja, das ist das mit der Ameise das, ne? Wiedergeburt, ja, das ist so wiedergeboren da, so als Ameise oder Hund oder so. Interessanterweise, dieses wichtige Wort von Jesus, das haben die Leute ganz vergessen. Die denken, das hat mit Jesus gar nichts zu tun. Wiedergeburt hat nichts mit Jesus zu tun. Das verbinden die gar nicht damit. Und wenn man manchen Theologen fragt, was halten sie denn von der Wiedergeburt? Dann sagen sie, das machen nur irgendwelche Fundamentalisten. Wiedergeburt. Aber es hat gar nichts mit Fundamentalisten zu tun. Das ist, was Jesus sagt. Es geht gar nicht anders. Wenn du mit Jesus leben willst, wenn du eine Beziehung zu Gott haben willst, da musst du neu geboren werden. Da musst du noch mal so ein kleiner Steppke werden hier. Ja, musst du noch mal neu werden. Das geht nicht anders. Ja, ne? Es geht nicht anders. Ja, wie kann nun eine Wiedergeburt geschehen? Wie geht das? Das ist ja jetzt eine spannende Frage. Jesus sagt, es muss geschehen, wenn es nicht geschieht, dann kannst du das Reich Gottes weder sehen, noch kannst du hineinkommen. Also, wir müssen dieses Kompatibilitätsproblem lösen. Wie kann das nun ganz persönlich für mich geschehen? Und dazu habe ich jetzt ein Bild mitgebracht. Also, es tut mir leid, dass ich jetzt hier lauter nackte Frauen zeige. Die hängen in einem Berlin, in einer Gemäldegalerie in Berlin, ein Bild von Lukas Cranach, dem Älteren. Und das Bild hat einen Namen und heißt der Jungbrunnen. Und wenn man genauer hinguckt, dann steigen hier lauter alte Leute, die werden hier angekarrt auf irgendwelchen, also Alte und Kranke, mit irgendwelchen Karren und werden hergetragen und Schubkarren und so weiter. Und die steigen hier rein. Und dann warten die hier durch den Jungbrunnen durch und auf der anderen Seite kommen die als junge, hübsche Frauen wieder heraus und müssen schnell in das Zelt rein und sich ankleiden und können wieder neu ins Leben starten. Ja? Ein Jungbrunnen. Man kennt das ja so, ne? Den Jungbrunnen. Und dieses Bild bringt so eine Sehnsucht zum Ausdruck, die im Menschen so drinsteckt. Ja, das kennt jede Frau und wahrscheinlich auch die meisten Männer irgendwann, wenn sie vorm Spiegel stehen und sagen, ja, jünger werde ich jetzt auch nicht, ne? Und man merkt einfach, man wird älter, man sieht nicht mehr so hübsch und so jung aus und hat nicht mehr so eine glatte Haut wie die Jungs hier, sondern das ist alles ein bisschen rauer geworden. Meine Jungs kommen und sagen, Papi, du hast aber so ein Reibebrett hier. Und man wird halt älter, ja? Und die Sehnsucht steckt in uns, dass wir jung bleiben. Die Sehnsucht steckt in uns drin, dass wir leben bleiben. Die Band ABBA, die kennen die meisten von euch, denke ich, aber die sind auch älter geworden. Wenn man sich die Bandmitglieder mal anguckt, die sehen alle nicht mehr so ansehnlich aus wie in den 70er Jahren oder wann immer die ihre Lieder gespielt haben. Und die sind jetzt auf einen Trick gekommen, die lassen sich digitalisieren. Die lassen sich komplett mit ihrem ganzen Gesicht, mit ihren Stimmen, mit ihren Bewegungen, das lassen sie alles komplett digital aufnehmen. Jede Bewegung, jede Regung, alles. Und die nehmen eine ganze Bühnenshow auf, digital, die sind komplett verkabelt dabei und wollen sich auf diese Weise unsterblich machen. Die wollen ihre Musik und ihre Körper und ihre Stimmen in einer unsterblichen Show in London, soll die dann gezeigt werden, soll man also ununterbrochen diese Bühnenshow erleben können. Und die Presse hat sozusagen gesagt, hier wird sozusagen der Traum von Unsterblichkeit eingelöst. Ja? Aber jetzt auf digitalem Wege. Der Mensch, hier Lukas Cranach mit Gemälde und so weiter, Jungbrunnen und so. Und heute versucht der Mensch mit der digitalen Technik. Es gibt Leute, die sagen, wenn wir unsere Körper, wenn wir unser Bewusstsein irgendwann einmal mit Schnittstellen in die digitale Cloud hochladen können, dann können wir den ewig machen. Dann können wir unser Bewusstsein ewig abspeichern und wir können für immer leben. Also die Leute träumen davon, ewig leben zu können. Man hat die Sehnsucht nach Leben in sich. Das bringt dieser Jungbrunnen zum Ausdruck. Und genau darum geht es auch bei Jesus, um die Frage, wie kann ich ewig leben? Wie kann ich leben? Wie kann ich den Tod besiegen? Wir müssen ja alle sterben. Wir müssen halt alt werden und irgendwann in ein Grab gelegt werden. Das geht nicht anders. Und doch ist die Sehnsucht da, wie kann ich denn ewig leben? Woody Allen, meine Einstellung zum Tod hat sich nicht verändert. Ich bin vehement dagegen. Ich bin gegen den Tod. Ich protestiere. Ich will nicht sterben. Kann man doch verstehen, oder? Wer will denn schon in so eine alte Kiste gelegt werden und dann von Würmern zerfressen werden? Es ist kein schöner Gedanke. Aber Gott sagt, Erde bist du und Erde musst du werden. Also sterben geht, kommen wir nicht dran vorbei. Auch wenn du vehement dagegen bist, du musst. Und doch in uns die Sehnsucht, ewig leben zu dürfen. Und der Mensch versucht auf verschiedenen Wegen aus der Nummer rauszukommen. Und doch noch irgendwie. Ja, Jungbrunnen oder ABBA, digitale Cloud, etc., etc. Die Wiedergeburt ist die Antwort, die Gott gibt. Die Wiedergeburt ist die Antwort, die Gott gibt. Weil du durch die Wiedergeburt mit dem ewigen Leben Gottes verbunden wirst. Mit der Möglichkeit, für immer und ewig mit Gott in Verbindung zu leben und ein Leben zu finden, das stärker ist als der Tod. Das wird ja bei Jesus sichtbar, das sehen wir gleich noch. Er steht ja auf von den Toten. Ja, dass es auf einmal eine Antwort auf die Todesfrage gibt. Es gibt ein Leben danach. Darum geht es. Und deshalb jetzt einen längeren Abschnitt aus dem Titusbrief. Denn auch wir, schreibt Paulus hier an Titus, denn auch wir waren früher unverständig,
ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Hier sagt er nochmal in mehreren Worten, dass wir böse sind, von Gott getrennt und dass wir auch miteinander sehr böse sind. So waren wir früher. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Hier haben wir wieder diesen Heiligen Geist, der von Gott zu uns kommt, damit wir neu geboren werden. Den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erbe des ewigen Lebens würden, nach unserer Hoffnung. Na, hier ist das ewige Leben. Wenn du wiedergeboren bist, findest du die Antwort auf die Frage, was kommt nach dem Tod? Und wie komme ich dahin? Wie kann ich das Reich Gottes sehen und wie kann ich da hineinkommen? Wie finde ich ewiges Leben in einer Welt, in der alle sterben müssen? Darum geht es bei der Wiedergeburt. Wie finde ich ewiges Leben in einer Welt, in der alle sterben müssen? Da ist die Antwort. Wie eine Wiedergeburt geschehen kann. Jetzt sind wir nochmal hier bei den alten Leuten, da gehören wir alle dazu. Wir sind alle solche sterblichen Leute, krank und böse. Wir sind Sünder, sagt die Bibel. Und jetzt gehen wir hier in dieses Bad der Wiedergeburt. Wir gehen da rein und das ist unser Jungbrunnen. Und wenn wir rauskommen, sind wir Kinder Gottes. Wir werden neu und wir haben ewiges Leben. Und das ist, was Hans-Jasper und Ulrika erlebt haben. Deswegen machen sie solche Abende hier und haben hier keine Pferde mehr drin stehen. Ja? Das ist der Hintergrund. Deswegen haben wir uns gefunden und haben gesagt, ich muss mal herkommen und wir müssen mal einen Vortrag miteinander machen. Ja? Weil das mit uns geschehen ist. Du gehst als Sünder in das Bad der Wiedergeburt, das ist der Jungbrunnen und dann wirst du ein Kind Gottes und hast ewiges Leben. Und du weißt auch, dass es so ist. Das ist nicht irgendetwas, was man sich einredet, sondern es ist eine Realität. Aber es geht noch weiter. Wie kann die Wiedergeburt nun geschehen? Wie geht das? Was ist das, in dieses Bad reingehen? Wir haben ja jetzt nicht irgendwo ein Becken, wo wir sozusagen reingehen können, sondern da muss ja was anderes passieren. Also einmal, das geschieht durch Gott. Gott selber ist derjenige, der das an dir wirkt. Du kannst das nicht selber machen. Das ist ja mit einer Geburt so, dass sie empfangen werden muss. Die kleinen Steppkes da, die sind auch nicht, weil sie sich selber dafür entschieden haben, geboren worden, sondern da ist etwas Höheres geschehen. Ja? Und so ist es mit der Wiedergeburt auch. Machen kannst du es nicht. Deswegen ist es eine Geburt, weil es empfangen wird. Es passiert mit dir. Das ist die eine Seite. Ja? Es gibt natürlich auch noch eine menschliche Seite, aber das ist erstmal das eine, dass Gott derjenige ist, der so eine Geburt schenkt. Jakobus 1, Vers 18. Er, also Gott, hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Also Gott macht es. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles so herrlich gemacht hat, wie wir es eben in dem Lied gesehen haben, der kann nun nicht nur die Sonne an den Himmel malen, sondern der kann aus dir was ganz Neues machen, was es bisher noch nicht gegeben hat. Und was du dir gar nicht vorstellen kannst, dass man das erleben kann. Das kann Gott, weil er Gott ist. Was muss noch passieren? Das Kreuz. Deswegen haben Christen immer mit dem Kreuz zu tun, weil das Kreuz ganz entscheidend ist. Ja? Da ein Kreuz, du kommst auf den Hof, noch ein Kreuz. Kian und ich sind zusammen eben im Auto gesessen und haben gesagt, hier sind wir richtig. Hier ist ein Kreuz. Das steht da nicht ohne Grund. Ja? Und der Rembrandt, das war ein Maler, der das auch wusste. Und Rembrandt hat ja nun nicht zur Zeit von Jesus gelebt, aber er hat sich trotzdem hier hingemalt, als er dieses Bild gemalt hat. Das hängt in München in der alten Pinakothek. Und da hat er sich reingezeichnet oder reingemalt, weil er wusste, Jesus wurde auch für mich gekreuzigt. Jesus war nicht irgendwer, sondern er ist für meine Sünde an das Kreuz gegangen. Weil ich ein Sünder bin, weil ich böse bin, weil ich Fehler mache, weil ich ja einfach in mir nichts Gutes ist und ich nicht kompatibel mit Gott bin, deswegen kommt Jesus und stirbt die Strafe für die Sünde, also der Tod, er stirbt für mich. Deswegen hat Rembrandt sich hier hingemalt und hat gesagt, ich selber war es, der mitgeholfen hat, dieses Kreuz aufzurichten. Und so kannst du dich selber hier hinmalen und sagen, hier bin ich, der Jesus mit ans Kreuz genagelt hat durch seine Sünde, durch meine Sünde. Und wenn wir das begriffen haben, was Rembrandt hier begriffen hat, dann haben wir ganz Entscheidendes verstanden. Dann weißt du, es ist für mich geschehen, dass der dort am Kreuz hing, der Sohn Gottes, um zu bezahlen mit dem Tod für meine Sünde. Denn die Bibel sagt, der Tod ist immer die Folge der Sünde, ist die Strafe für die Sünde. Deshalb müssen wir überhaupt sterben, weil wir Sünder sind. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Wiedergeburt, dass wir begreifen, hey, ich kann ja all das Böse, von dem wir gesprochen haben, und wo ich immer merke, ich werde das nicht los, es kommt immer wieder raus aus mir, das kann ich jetzt nehmen und kann das zu Jesus bringen und sagen, Jesus, nimm du das. Du hast dafür bezahlt. Nimm mir meine Schuld. All das, was in mir nicht in Ordnung ist, was vor dir nicht Bestand hat. Nimm das alles weg, auch die Verletzungen, wo andere mir Böses getan haben. Ja, das gibt es ja auch. Es ist ja nicht nur, dass ich nur böse bin, sondern ich erlebe ja auch Verletzungen. Und das kann ich alles Jesus bringen zum Kreuz. Und dann stirbt das, dann hat das keine Macht mehr über mich. Und wenn das Alte mal weg ist, das Böse und das Schlechte und all das, was nicht gut ist, wenn das mal weg ist bei Jesus, bezahlt, weggenommen, dann ist auf einmal Platz für was Neues. Dann kann was Neues entstehen. Und darum geht's. Gott will ja alles neu machen. Dazu muss aber erst das Alte weg, ans Kreuz. Wie kann eine Wiedergeburt geschehen? Durch Gott, durch das Kreuz von Jesus und dann durch die Auferstehung. Denn das ist das Geniale, dass Jesus eben nicht im Grab geblieben ist, sondern nachdem er gekreuzigt wurde und gestorben ist und der römische Soldat das auch nochmal mit der Lanze wirklich sichergestellt hat, indem er nochmal reingestochen hat in die Seite und fachmännisch geprüft hat, dass der wirklich tot ist. Und das haben die alles schön dokumentiert und aufgeschrieben, damit das auch jeder weiß. Der war wirklich tot. Und dann haben sie ihn ins Grab gelegt. Und dann ist er am dritten Tage aus diesem Grab wieder herausgekommen. Und er lebt. Und solange du nicht wiedergeboren bist, wirst du denken, naja, das kann ja jeder sagen. Ja, also, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, das ist eine alte Märchengeschichte. Wer es glaubt, wird selig. Ja, wer es glaubt, wird selig. Ja, also das ist nämlich dann das Tolle bei der Wiedergeburt. Also wir sind ja so sehr traditionell aufgewachsen, man ist so in die Kirche gegangen und man hat da auch das Glaubensbekenntnis so mitgesprochen. Und da bekennst du ja auch Jesus Christus am dritten Tage auferstanden von den Toten. Ich habe das immer schön so mitgeplappert. Aber wenn mich jemand gefragt hätte, glaubst du, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, hätte ich gesagt, keine Ahnung, glaub er nicht, geht doch gar nicht. Ne? Da merkt man schon, wie verquer das ist. Du gehst in die Kirche, sagst das immer brav, aber du glaubst es gar nicht. Wenn du von Neuem geboren wirst, wenn der Geist Gottes in dich kommt, wenn du deine Sünde zum Kreuz gebracht hast, dann passiert was mit dir. Dann kannst du auf einmal erkennen, Jesus Christus ist eben nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden von den Toten. Er ist wirklich da rausgekommen. Und dann können 100 schlaue Leute kommen und sagen, nee, das geht aber gar nicht. Du weißt das. Du weißt das. Das ist tief in dein Herz eingebrannt. Durch den Geist Gottes, weil Gott das selber in dir macht. Das kann nur Gott machen, das macht die Wiedergeburt. Auf einmal erkennst du, jawohl, er ist rausgekommen aus dem Grab. Ja, das ist ja die Antwort. Das ist die Antwort in einer Welt, in der alle sterben, dass es einen gibt, der aus dem Grab wieder rausgekommen ist. Das ist die Antwort, die wir eigentlich suchen. Wie kommst du aus dieser Nummer hier wieder raus, dass wir alle sterben müssen? Jesus ist die Antwort, weil er rausgekommen ist aus dem Grab. Und wenn du das begriffen hast, dann weißt du, dass du wiedergeboren bist. Kreuz und Auferstehung, das ist der Mittelpunkt der Wiedergeburt. Das haben wir hier in einem Brief von dem Apostel Petrus. Da schreibt er ganz am Anfang, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der hat es auch kapiert, ja? Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Zu einer lebendigen Hoffnung. Wie? Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wenn Jesus im Grab geblieben wäre, dann gäbe es auch keine Wiedergeburt. Dann gibt es nichts Neues. Wenn Jesus auch im Grab geblieben wäre, dann gibt es nichts Neues. Aber weil er auferstanden ist, gibt es was Neues. Und weil er auferstanden ist, gibt es auch die Grundlage für eine Neugeburt in deinem Leben. Wenn du nämlich kapierst und glaubst und verstehst und für dich annimmst, jawohl, der ist für meine Sünde ans Kreuz gegangen und er ist für mich auferstanden von den Toten, damit auch ich eines Tages von den Toten auferstehen kann. Wie kann eine Wiedergeburt geschehen? Durch Gott, durch das Kreuz, durch die Auferstehung. Jetzt noch ein weiteres, durch das Wort. Warum jetzt durch das Wort? Wir haben das eben auch schon mal gehört in der einen Jakobusstelle. Diese Sache mit dem Kreuz, die ist ja vor 2000 Jahren geschehen. 2000 Jahre her, dass Jesus am Kreuz hing. 2000 Jahre her, dass Leute durch Jerusalem gerannt sind und gesagt haben, er ist auferstanden, er ist auferstanden. Und einige gesagt haben, halt die Klappe, das kann gar nicht sein. Und andere gesagt haben, ey, erzähl mir mehr davon. Ja, das ist 2000 Jahre her. Wie kommt das jetzt in dein Leben? Wie kommt das jetzt, was damals geschehen ist, in dein Leben? Durch das Wort. Hör hin. Deswegen sind wir hier, weil wir über diese Dinge reden, weil es hier steht, weil Gott es hat aufschreiben lassen. Und immer hat Jesus gesagt, Leute, das, was hier steht, sagt es weiter. Sagt es weiter. Es ist wahr, Jesus, gekreuzigt für deine Sünden, auferstanden von den Toten, er lebt. Und diese geniale Botschaft, dass er wirklich lebt, die muss weitergesagt werden. Von Mann zu Mann, von Frau zu Frau, von Jung zu Alt, weitergeben, von Alt zu Jung, muss es weitererzählen. Es geschieht durchs Wort, also durch die Botschaft, durchs Weitergeben. Und auf diese Weise kommt Gott zu dir. Einfach indem du hörst, für deine Sünden gestorben, auferstanden von den Toten. Nochmal 1. Petrus Brief, 1. Kapitel. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Wenn du das, diese Botschaft, deswegen heißt es auch Evangelium. Evangelium ist griechisch und heißt eine gute Nachricht, eine rettende Nachricht, eine gute Nachricht, die dir weitererzählt wird. Jesus Christus lebt, das Grab ist leer. Das ist die gute Nachricht. Und wenn du das hörst und dir das ins Herz geht und du sagst, ja, jetzt kann ich es glauben, jetzt kann ich es verstehen, dann bist du wiedergeboren worden durch das Wort Gottes. Das ist die Wiedergeburt. Wie kann eine Wiedergeburt geschehen?
hör hin. Hör genau hin und versuch, das für dich zu entschlüsseln, für dich aufzunehmen, zu sagen, kann ich das glauben? Ist das so? Gilt das auch für mein Leben? Ich muss da mehr drüber erfahren. Ja, ich muss hier reingucken. Ich muss das hier durchlesen. Was hat Jesus wirklich gesagt? Was haben die Apostel gesagt? Stimmt das, was Johann da heute erzählt hat? Ich will das für mein Leben begreifen. Ich lese dieses Wort. Aber pass auf, es könnte was passieren. Es könnte was passieren, wenn du das hier liest. Es ist lebendig, wie es hier auch steht, dass du aus unvergänglichen Samen durch das lebendige Wort Gottes neu gemacht wirst, weil es wirklich lebt. Das war für mich damals in London, als ich zum Glauben gekommen bin, auch so eine heftige Situation, als auf einmal dieses Wort in mein Leben hineingesprochen hat und ich, der vorher keinen Glauben hatte und das für ein altes, verstaubtes Buch gehalten hat, auf einmal so angesprochen wurde durch diesen Vers hier, wo es heißt in Johannes 14, Vers 16, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und in dem Moment wusste ich, wow, dieser Geist Gottes ist gerade in mein Leben gekommen. Jetzt verstehe ich, Geist der Wahrheit kommt in mein Leben, jetzt begreife ich, Jesus Christus lebt. Gekreuzigt für meine Sünden, auferstanden von den Toten. Jetzt weiß ich's, er lebt. Und ich kann Jesus erleben und ich kann mein Leben mit ihm leben. Und tu das seither, seit 25 Jahren und weiß jeden Tag neu, Jesus lebt und ich mit ihm. Und das in Ewigkeit. Durch Wasser und Geist, eben, das habe ich eben auch vorgelesen, dass eben der Geist Gottes dann in unser Leben kommt und uns das alles aufschließt, weil aus eigener Kraft kannst du das nicht. Auf eigener Kraft sagst du, nö, das geht gar nicht. Durch den Glauben an Jesus, das fasst das Ganze sozusagen zusammen. Durch den Glauben an Jesus. Und da gibt es einen schönen Vers dazu, der ist sozusagen auch wie eine Einladung. Ja? Ganz am Anfang vom Johannesevangelium, da sagt Jesus, oder da wird über Jesus gesagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und Glauben heißt Vertrauen. Dass ich mein Vertrauen in Jesus setze, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Also Jesus aufnehmen. Wenn ich Jesus aufnehme, wenn ich sage, Jesus, komm du in mein Leben, erfülle du mein Herz, mach du mich neu, dann geschieht die Wiedergeburt durch den Glauben an Jesus, durch die Verbindung zu Jesus. Das machen wir jetzt im Schnelldurchgang. Es gibt dann Kennzeichen der Wiedergeburt. Das erste ist mir ganz wichtig. Wiedergeburt heißt, es geschieht in diesem Leben. Heute. Morgen. Es geschieht in diesem Leben. Ja? Also nicht wie bei Hermann Hesse oder wie bei David Safia, dass man sozusagen erstmal wartet, bis man zur Ameise wird, sondern du hast dieses eine Leben. Danach kommt das Gericht Gottes, wo du dich vor Gott verantworten musst. Und deswegen in diesem Leben geschieht die Wiedergeburt. In diesem Leben sollst du auch nach der Wiedergeburt streben. Sie wird zwar von Gott geschenkt, aber das entbindet dich nicht von der Aufgabe, selber dich auf die Suche zu machen und sagen, jawohl, ich will das haben, ich will das finden, ich will Jesus kennenlernen. Also in diesem Leben. Dann das Zweite, das haben wir eben schon gehört, an Jesus Christus glauben. Du läufst halt rum und sagst, jawohl, ich glaube an Jesus. Das ist ein Kennzeichen des Wiedergeborenen. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, also der Sohn Gottes, der ist von Gott geboren. Dann, du lebst in der Liebe. Als ich früher in London gelebt habe, da bin ich immer, wenn ich in London war, an den ganzen Bettlern einfach vorbeigelaufen. Die haben mich nicht interessiert. Als ich gläubig wurde und Jesus kennengelernt habe, konnte ich auf einmal nicht mal an den Bettlern vorbeilaufen. Das war ein ganz interessantes Phänomen für mich. Vorher haben die mich null interessiert. Auf einmal habe ich so ein Herz bekommen für diese Leute, die da einfach auf der Straße rumlungern und nichts haben und nur da.
Und dann hat es mich zu denen hingetrieben. Das war ganz erstaunlich, weil sich das so in mir verändert hat, ohne dass ich das gesucht hätte. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren. Ja, also auf einmal, man hört das auch von Eheleuten. Ich habe das bei meinen Eltern erlebt. Auf einmal konnten die sich lieben. Vorher, bevor sie Jesus gefunden haben, haben sie sich die ganze Zeit gestritten. Und andere Ehepaare kennen das auch. Ja, auf einmal kommt eine Liebe, die man selber nicht produzieren kann. Die schenkt Jesus, weil er die Quelle der Liebe ist. Und daran merkt man auch, dass das echt ist, weil man echte Veränderung sieht. Das ist ganz faszinierend. Und man lebt heilig. Man verändert auf einmal seinen Lebensstil. Früher haben wir große Mengen an Alkohol getrunken. Ja, ich sage das jetzt mal so, große Mengen an Alkohol. Die Auswirkungen könnt ihr euch vorstellen. Ich habe gelernt zu sagen, nein, ich kann Bier trinken, ich kann Wein trinken, ich kann das alles in Maßen, aber ich besauf mich nicht mehr. Ja, Veränderung im Leben und das hat auf viele Lebensbereiche dann auf einmal einen Einfluss, weil man sein Leben mehr und mehr nach Gottes Willen ausrichtet. Johannes Calvin hat gesagt, und der Zielpunkt dieser Wiedergeburt ist allein darin zu suchen, dass das Ebenbild Gottes in uns wiederhergestellt wird. Das ist ein ganz schöner Satz. Eigentlich sind wir im Bilde Gottes geschaffen und durch die Sünde haben wir das verloren. Und durch die Wiedergeburt kommt Jesus in unser Leben und Jesus macht alles neu. Und wir werden sozusagen so wieder in das Bild Gottes umgestaltet, wie er uns haben will. Das passiert nicht gleich so automatisch, dass wir so super heilig sind, sondern das passiert dann in einem Lebensprozess. Und wenn wir am Ziel angekommen sind, dann sind wir so, wie Gott uns haben will. Und das ist das Letzte, man lebt plötzlich mit Hoffnung. Und das ist was ganz, ganz, ganz Wunderbares, dass man auf einmal nicht mehr blind in die Zukunft läuft, ins Schwarze hinein, sondern man weiß, was kommt. Und das ist sowas von genial, dass du auf einmal weißt, es gibt eine Hoffnung, es gibt ein Leben nach dem Tod, es gibt eine Auferstehung von den Toten, es gibt einen lebendigen Gott. Ich laufe da nicht einfach in ein riesiges schwarzes Loch, sondern es gibt eine echte, lebendige Hoffnung. Nochmal dieser Vers, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist einfach stark. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Wenn du zu Jesus gehörst, dann weißt du, dass du von den Toten auferstehen wirst. Dann weißt du, dass du durch das Gericht Gottes hindurchkommst. Du wirst nicht verurteilt und in die Hölle geworfen, sondern du bekommst ewige himmlische Heimat bei Gott. Und das ist einfach herrlich, wenn man das weiß. Und wenn man das tief im Herzen hat, dann ist das auch ein weiteres Kennzeichen der Wiedergeburt, eine wunderbare Hoffnung zu haben. Ja, Mises Karma, nein, Jesus, das ist die Antwort auf die Frage der Wiedergeburt. Wenn du Jesus hast, dann hast du alles, was du brauchst, dann bist du von Neuem geboren durch ihn, der für dich am Kreuz gelitten hat und für dich von den Toten auferstanden ist.